Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur 65. Ausgabe des CC2, ein Jahr älter, als ich schon selbst bin.
Ja, und zwar heute aus Berlin eine Sondersendung anlässlich der Internationalen Funkausstellung. Wir sind im Studio von Wolfgang Nölke.
Wie im letzten Jahr.
Wie im letzten Jahr, dem dritten Wolfgang. Und wir haben uns schon auf der IFA umgeschaut und haben schon ein paar Sachen gefunden. Aber so die großen Knaller, große Entwicklungen oder große Neuigkeiten kann man eigentlich nicht erkennen dieses Jahr.
Also ich bin ja so ein ganz alter Hase in puncto IFA. Ich habe alle IFAs besucht seit dem Jahre 1973. Früher war das ja alle 2 Jahre nur. Jetzt ist es jedes Jahr. Und ich muss sagen, das Spannendste dabei war, als man plötzlich davon redete, dass da Kameras auf uns zukommen, die da keine Röhren mehr haben, die da Chips drin haben. Das war alles neu für uns. Wir konnten uns das gar nicht so recht vorstellen. Mhm. Und dann kamen die relativ schnell, diese Dinger. Und dann hatten die allerdings noch einen Koffer, den man mittragen musste. Und das war dann der Rekorder.
Ja, die ersten Camcorder, die man hatte, ja, das war also schon ein Ding. Das waren einige Kilos, die man dann am langen Riemen irgendwo im Rücken hatte. Und die Kamera selbst war noch mal so schwer.
Ja, und Ende der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, da erzählte man uns, dieser schwere Kasten, der wird in die Kamera reinrutschen. Zum Camcorder wird das Ganze werden.
War gar nicht vorstellbar.
Zuerst glaubten wir das gar nicht, aber es wurde so. Und jetzt in diesem Jahr, das kann man ja auch fast nicht glauben, in diesem Jahr haben wir Hitachi-Stand etwas gefunden und das hat etwas eingebaut als Speichermedium, was der WDR schon seit ein paar Jahren nimmt, Blu-ray nämlich. Und Blu-ray ist ja eine große Diskussion. Und wir gehen jetzt mal zu dem Stand, da haben wir uns diese Kamera zeigen lassen.
Oftmals ist es ja in der Technik so, es war auch bei vielen Techniken so, im Anfang stritten sich immer mehrere Systeme um die Überhand, kann man fast sagen. Im Moment kämpft ja so ein bisschen Blu-ray gegen HD, DVD und gegen DVD. Und wer da so richtig gewinnen wird oder vielleicht, ob es vielleicht noch ein drittes Format irgendwann geben wird, wenn das vielleicht von China hier rüber schwappt, das ist die Frage. Auf jeden Fall sind wir hier bei dem Herrn Fritsch von Hitachi. Und ihr habt was ganz Nettes gemacht. Ihr habt den Camcorder gebaut und habt einfach gesagt, der soll also Blu-ray, soll der können, lesen und schreiben. Aber wenn ich nun weiß, der Back, also ich, der hat überhaupt kein Blu-ray-Laufwerk, dann machen wir dem eine DVD mit demselben Apparat. Ist das so?
Das ist genau richtig. In unserem neuen Blu-ray-Camcorder, der mit der eingebauten Festplatte, ist es möglich, in HD, Full-HD-Qualität auf die Festplatte aufzunehmen. Das geht bis zu 4 Stunden lang. Danach hat man die Option, entweder in dem Camcorder ohne den Einsatz eines PCs direkt auf eine Blu-ray-Scheibe zu brennen oder, was am Anfang bestimmt interessant ist, für Leute, die noch kein Blu-ray-Equipment zu Hause haben, besteht die Möglichkeit, auch natürlich mit reduzierter Bildqualität auf eine normale DVD zu brennen, die dann praktisch in fast allen oder in normalen DVD-Geräten abspielbar ist.
Und was machen dann die Leute mit der HD-DVD?
Ja, HD-DVD, meines Erachtens gibt es, glaube ich, kein 8 cm Format im Moment. HD-DVD ist ein konkurrierendes Format zu Blu-ray. Wir haben uns ganz bewusst für das Format Blu-ray entschieden. Erster Linie, es ist ein Standard, der von ca. 170 Firmen weltweit unterstützt wird. Darunter sind die großen Konsumelektronikhersteller dieser Welt. Darunter sind auch fast alle Camcorder-Hersteller. Und für uns ist Blu-ray das richtige Format, weil auf einer 8 cm Scheibe mit Full-HD-Auflösung, das entspricht 1920x1080, passt genau 1 Stunde HD-Material drauf. Und das ist für einen Camcorder eine gute Nummer. 60 Minuten für Camcorder ist eine Zahl, wo man doch schon was mit anfangen kann. Mit HD, DVD wäre die Aufnahmedauer geringer gewesen.
Herr Fritsch, wenn ich jetzt so eine Aufnahme habe und archiviere die bei mir, kann ich die auch am Computer wiedergeben? Gibt es auch dafür Laufwerke, die diese unterschiedlichen Formate als ein einziges Laufwerk abspielen können?
Natürlich, diese Laufwerke sind heute schon im Handel. Es gibt verschiedene Hersteller, also ein Blu-ray-Laufwerk gibt es heute als PC-Einbaulaufwerk Oder es gibt auch schon für Laptops Blu-ray-Laufwerke, die natürlich dann diese 8 cm Scheibe aufnehmen können und auch 12 cm Scheibe. Mit der entsprechenden Wiedergabe-Software ist es dann möglich, auf einem PC HD anzuschauen und sehr komfortabel dann eventuell auch dann direkt nachzubearbeiten am PC.
Wenn ich jetzt diese Sache nachbearbeite am PC, kann ich sie dann auch in einem anderen Format wieder speichern, wieder brennen?
Das hängt jetzt davon ab, was diese Software für Leistungsmerkmale hat. Wenn Software, und diese Software gibt es auch von verschiedenen Herstellern, dass man eine Wandlung machen kann, dass man zum Beispiel sagt, ähnlich wie wir das direkt in der Kamera machen, dass man HD aufnimmt und dann später auf eine normale DVD brennt. Das gibt es heute schon im PC. Unsere Erfahrung ist aber, das ist ein sehr langwieriger Prozess, weil dieses Umrechnen der verschiedenen MPEG-Formate, das kann mehrere Stunden dauern.
Das Gerät, was hier vor uns liegt, wie teuer ist das? Ist das für einen Amateur gedacht?
Wir zielen hier in die gehobenen Klasse der Camcorder ab. Das Gerät mit der 30 GB Festplatte wird kosten, unverbindliche Preisempfehlung, 1.499. Wobei das Gerät ohne Festplatte liegt bei 1.299.
Wie groß ist die Festplatte?
30 Giga und die gibt Ihnen Aufnahme 4 Stunden in höchster Auflösung.
Wenn man bedenkt, ich habe also alle Funkaufstellungen seit dem Jahr 1971 mitgemacht und irgendwann war mal der Camcorder dran. Da hat man uns erzählt, dass die Kamera, die noch separat war, mit einem extra Kasten um die Schulter getragen wurde, dass der Rekorder bald in die Kamera hineinwachsen soll. Wir standen da ziemlich ungläubig erstmal darum und sagten, wie wollen die das denn machen? Und jetzt kann man eigentlich noch eine Waschmaschine dazu bauen in die Kamera rein. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für Ihren Besuch bei der IFA auf dem Hitachi-Stand.
Ich habe doch da heute Mittag im Fernsehen gesehen und gehört, dass man vorläufig noch keine Player kaufen soll, weil es zwei Systeme gibt und weil man dann diese beiden Systeme nicht kompatibel abspielen kann. Das heißt, man hat also DVDs von einem Softwarelieferanten, der hat nur das eine Format.
Und HD-DVDs.
HD-DVDs.
Oh, Blu-rays.
Oder der andere, der brennt seine Filme auf Blu-ray. Und da wurde im Fernsehen gesagt, jetzt muss man warten, das gibt's noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann ja mal etwas geben, was alles abspielen kann. Das war jemand von der Verbraucherberatung. Aber wir haben es gefunden.
Ja, bei Samsung.
Ganz genau.
Ja, jetzt endlich habe ich ihn gefunden, den Duo-HD-Player. Bisher hatten wir ja immer so ein HD-DVD oder ein Blu-ray und jetzt haben wir beides. Wir sind jetzt bei Samsung und mit mir redet Marcel Gonska.
Ja, schönen guten Tag.
Warum baut man da eine solche Wollmilchsau oder wie man sowas nennt, etwas, der alles kann?
Eine eierlegende Wollmilchsau. In erster Linie ist es für Samsung wichtig, dass wir an unsere Kunden denken. Und dementsprechend, gerade im Zuge des Formatkriegs und auch der etwas Resignation der Kunden, dass sie sagen, wir wollen Full HD, aber wir wissen nicht, worauf wir uns festlegen sollen. Schließlich möchte man nicht für viel Geld eine Sammlung anlegen und hinterher kann man sie nicht mehr abspielen. Haben wir gesagt, das Beste für den Kunden wird sein, wir bringen einen Dual-Player oder Kombi-Player, wie auch genannt wird, auf den Markt.
Der kann nur playen oder kann der auch aufzeichnen?
Nein, das ist ein reiner Player. Also im Zuge der aktuellen High-Definition-Situation, auch vor allem Broadcasting, ist es so, dass gerade auch im Full-HD-Bereich wir noch davon entfernt sind, wie in Amerika oder Asien grundsätzlich einen sehr großen Bereich an Content auch über Over-the-Air oder entsprechend über Satellit oder was auch immer angeboten zu bekommen. Deswegen haben wir uns bei diesem Gerät auf eine reine Abspielfunktion konzentriert.
Und wer wird denn der baldige Kunde sein? Was wird er damit machen? Hat der auch einen Großbildschirm zu Hause?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass Full HD und auch Blu-ray und HD-DVD erst ab einer bestimmten Bildschirmgröße irgendwo Sinn macht, ganz klar. Es wird der Kunde sein, der sich zu neuen Technologien entsprechend hingezogen fühlt, der entsprechend sich wahrscheinlich auch einen Full HD-Fernseher angeschafft hat letztes Jahr oder vielleicht jetzt dieses Jahr mit der neuen Generation der Player. Es wird aber auch vor allem ein Kunde sein, der sagt, ich möchte die Qualität von Full HD jetzt nutzen und möchte mich auch nicht darauf konzentrieren, wenn ich ins Geschäft gehe, was ich mir denn jetzt für eine Disc kaufe. Er muss sich also keine Gedanken darüber machen, was für ein Format es ist, sondern er muss sich darüber Gedanken machen, auf welchen Film habe ich denn jetzt Lust.
Bleibt noch eines zu fragen, der Anschaffungswiderstand in
Kilo-Euro, wie hoch ist der? Er wird um die 1000 Euro, wahrscheinlich knapp unter 1000 Euro liegen. Was für einen so hochwertigen Kombi-Player, der mit allem ausgerüstet ist, was ein High-Definition-Player heute können muss, entsprechend auch sehr, sehr gut und günstig ist.
Wann werden wir den Brenner erleben, dass ich meine eigenen Sachen auch da drauf brennen kann? Du, wird das dann einer sein, der sowohl in Blu-ray brennen kann und in HD-DVD?
Also ich denke, da müssen wir erst abwarten. Ich denke, bis wir über den Brenner sprechen, wird sich auch einiges getan haben mit der Entscheidung, welches Format irgendwo tatsächlich dann endgültig alleine dasteht. Deswegen brauchen wir uns über Recording erstmal keine Gedanken zu machen. Dementsprechend kann ich auch zu dem Bereich Recording auch erstmal überhaupt nicht sagen, weil das momentan nicht auf dem Plan steht.
Und eine Festplatte kommt auch keine rein?
Nein, erstmal nicht. Wobei auch ganz klar der Fall ist, da hat auch Hollywood ein bisschen mitzusprechen. Wenn wir jetzt einen HD-DVD-Player bauen, bauen da irgendwie eine Festplatte ein und dann kann der Kunde High Definition auf die Festplatte aufzeichnen. Was passiert denn da mit den Daten? Also so schön auch die Idee ist, grundsätzlich müssen wir da auch die Studios mit einbeziehen in solche Diskussionen und dementsprechend warten wir da auch erstmal ab.
Reden die da mit?
Natürlich. Also ich meine, grundsätzlich viele Technologien, die in der Consumer Electronics Industrie drin sind, sind durch Hollywood mitbestimmt worden. Nehmen wir mal HDCP, dieser Kopierschutz über HDMI, ist ganz klar auch eine Vorgabe aus Hollywood. Ja? Nehmen wir mal die Kopierschutzmöglichkeiten, die es auf HD, DVD oder Blu-ray gibt. Ganz klares Mitspracherecht der Studios, die, und das können wir auch verstehen, aber grundsätzlich solche Dinge müssen wir mit einbeziehen, weil wir auch natürlich sicherstellen wollen, dass diejenigen, die viel Geld in die Produktion eines Contents stecken, damit er hochwertig ist, auch diesen Geistigen Eigentum auch geschützt wird, ganz klar.
Okay, vielen Dank.
Bitteschön, gerne geschehen.
Ein bisschen muss ich mich entschuldigen für die Tonqualität. Demnächst muss ich doch ein richtiges Mikrofon mitnehmen. Es rauscht ein bisschen dieses Messegeräusch. Aber wir haben noch ein anderes Thema dann aufgetan. Zuerst dachte ich ja immer, also Handy-TV, das wird doch gar nichts. Das kann kein Mensch gebrauchen. Aber vielleicht gibt es ja doch wieder eine Wende, denn es gibt ja wieder was Neues dabei.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Sachen, also unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Fernsehen auf ein Mobiltelefon bekommt. Und wir haben ja jemanden gefunden, der diese Sache wirklich ziemlich klar auseinanderdröseln kann. Hören wir mal rein.
Das Stichwort DVB-H, DVB-T, DVB-S, DVB-C, das kennen wir ja nun mittlerweile. DVB-H heißt eigentlich H für Handy.
Für Handheld, ja.
Ja, für Handheld. Und es geht dabei um das Handy-Fernsehen. Es gab schon ein paar Anläufe und die sind ja nicht so besonders gut gelaufen, denn es hat keinen Sinn gemacht, dass ich auf meinem Handy Sat.1 oder die ARD gucken kann, wo das auf jedem Fernseher sowieso läuft und dafür auch noch 10 Euro bezahlen soll im Monat. Wir sind hier bei Alcatel-Lucent.
Alcatel-Lucent, genau.
Und Sie haben sich Gedanken gemacht, wie man das verbessern kann. Und dabei ist ja nun so einiges herausgekommen. Können Sie mal kurz vielleicht mal erklären, wie Sie das anders machen wollen?
Ja, zuerst mal geht es nicht allein um die Verbesserung. Wir sind heute auch aufgestellt, die bestehenden Lösungen zu liefern. Wir betreiben für verschiedene Kunden weltweit DVB-H-Netze, aber auch Lösungen auf UMTS-Basis. Wir haben UMTS-Installationen, über die mit bestehender Technologie Mobile-Fernsehen, Mobile-TV angeboten wird. UMTS ist keine sehr effektive Lösung, um Fernsehen zu verbreiten. Deshalb geht der Ansatz eigentlich in allen Ländern mittlerweile dahin, eine richtige Broadcast-Lösung zu finden. Und die Technik, die man dazu ausgewählt hat, ist die DVB-H-Technik. Das H, wie Sie gerade gesagt haben, steht für Handheld. Der Ansatz ist, diese Übertragung der Fernsehprogramme so zu gestalten, dass sie optimiert ist für den Empfang auf einem Mobile-Device. Optimiert einmal von der Bildgröße her, und zum Zweiten vom Energieverbrauch her. Ich muss bei dem Mobile-Device immer darauf achten, dass ich mit dem Akku schonend umgehe, damit ich auch ausreichend Standby-Zeiten habe und ausreichend Betriebszeiten habe und auch mal Fernsehsendungen, die eben etwas länger dauern, anschauen kann.
Und der Handheld, das ist das Handy, zum Beispiel der Bildschirm, könnte aber auch ein PDA sein, der gehört auch dazu.
Genau, das kann genauso ein PDA sein, der über einen SD-Kartenslot einen Adapter bekommt, um eben DVB-H zu empfangen, so wie Sie das heute im PC-Notebook-Bereich von DVB-T her auch kennen. Da können Sie die USB-Adapter einstecken und damit eben DVB-T empfangen.
Habe ich das richtig verstanden, dass das Neue jetzt darin liegt, dass Sie UMTS benutzen, was ja eigentlich ein Telefonsystem sein sollte am Anfang, jetzt als Broadcast-System? Also über UMTS wird ausgestrahlt und zwar richtig Rundfunk.
Ja, also das wäre die nächste Stufe. Wir haben gerade gesprochen über die UMTS-Lösung, die nicht die optimale Lösung ist, um Broadcast zu machen, um wirklich Rundfunk zu betreiben.
die Lösung, die gerade diskutiert wird, wo auch aktuell die Lizenz für die Funkfrequenz vergeben wird, ist DVB-H. Alcatel verfolgt den Ansatz, basierend auf dem DVB-H-Standard die Technik nochmal zu überarbeiten. Und wir haben gesagt, es gibt heute Netze, die schon in Betrieb sind, die existieren. Und da bietet sich das UMTS-Netz an und ein kleiner Frequenzbereich, der in dem existierenden UMTS-Netz nicht genutzt wird, das sogenannte S-Band. Und das ist der große Vorteil und der Charme, den die Lösung mit sich bringt, dass man kein neues Netz installieren muss, sondern dieses bestehende UMTS-Netz verwenden kann und lediglich die Fernsehprogramme in dieses S-Band, in den Frequenzbereich einstrahlt, einfügt.
Ich habe hier nur eine begrenzte Anzahl, die ich an einen solchen Sendemasten da anbinden kann, an Mobiltelefonen. Wenn ich also jetzt da plötzlich 1000 Leute habe, die gleichzeitig fernsehen wollen, wie funktioniert das?
Dadurch, dass wir jetzt bei den neuen Techniken über Broadcast sprechen, habe ich keine Begrenzung mehr, was die Anzahl der Nutzer in einer Zelle betrifft. Das ist eine richtige Rundfunklösung und diese Einschränkung ist eben nicht mehr da.
Wie sieht's im Moment eigentlich aus mit den Angeboten? Ich sagte eben, wenn ich da Sat.1 nur sehen kann, macht es keinen großen Sinn, denn das ist ein normales Fernsehen. Es muss ja ein anderer Content her. Wie sieht's da in der Zukunft aus?
Bei den aktuellen Angeboten sehen wir, dass dort Standardprogramme, die heute über Satellit, über jeden Satellitenreceiver daheim empfangbar sind, auch angeboten werden. Und ergänzend dazu sehen wir heute immer mehr den Trend, dass die Content-Lieferanten die Programme so gestalten, dass sie für Handy-Devices oder für Handheld-Devices geeignet sind. Das heißt, die Kameraeinstellungen ändern sich, die Kameraschwenks werden langsamer, weil die ansonsten kritisch sind von den Codierverfahren her. Aber auch die Länge der Programme, der einzelnen Beiträge wird abgestimmt auf die Verwendung im Mobile-Bereich. Es gibt aktuell die 100 Sekunden Tagesschau-Variante als ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele in Skandinavien, wo Spielfilme oder längere Sendungen in kleine Portionen aufgeteilt werden, im Bereich von 5 oder 10 Minuten ausgestrahlt werden und damit leicht konsumierbar sind, wenn man unterwegs ist.
Mir ist etwas hängen geblieben, was Sie sagten, dass jetzt die Krimis anders arbeiten müssen, wenn da einer ermordet wird. Der muss mit größerem Kaliber erschossen werden, weil das Loch so klein ist auf dem kleinen Handy.
Ja genau, damit man es erkennen kann auf dem kleinen Display, muss man größere Munition verwenden und etwas mehr Blut, um das Einschlussloch herummachen.
Herr Büchner, nochmal zur Technik zurück. Das Problem ist doch, wenn ich jetzt innerhalb der Funkversorgung in den Städten bin, dann kann ich ganz normal telefonieren und dann würde auch dieses System funktionieren. Wenn ich aber jetzt übers Land fahre und bin nicht mehr dort in der Nähe, was geschieht denn dann?
Also bei dem Konzept, das die Alcatel hier heute vorstellt, habe ich eben, wie ich es vorhin erklärt habe, den Einsatz des UMTS-Netzes. Ich habe also überall dort, wo ich heute UMTS-Versorgung habe, auch die Möglichkeit, darüber Handyfernsehen zu empfangen. Als Ergänzung dazu sehen wir vor, dass parallel ein Satellit eingesetzt wird, der eben flächendeckend das Signal über ganz Deutschland verbreitet. Ich habe überall in Deutschland, wo ich Satellitenempfang habe, die Möglichkeit, das Signal von diesem Satelliten zu empfangen, darüber Fernsehen zu schauen und ergänzend dazu in den Städten an kritischen Ecken dann die Indoor-Versorgung, die Versorgung in den Gebäuden über das UMTS-Netz herzustellen.
Also wird es doch noch was mit dem DVB-H und dem Handyfernsehen.
Wir gehen davon aus, die Technik ist da, die Programme sind schon zum Teil da, kommen immer mehr. Wir sehen den Erfolg in anderen Ländern und wir gehen davon aus, der Erfolg kommt auch bei uns.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Das ist eine ganze Menge, was da auf uns zukommt. Und wenn man sich das überlegt, dass ein Satellitenempfänger in einem Mobiltelefon mit Diversity-Funktion, also zwei Antennen, zwei Empfänger, wo das bessere Signal ausgewählt wird, damit man so Abschattungen, so Sachen besser und Ausleuchtungen besser überbrücken kann, dass das alles noch in unser Telefon hineinkommt, was wir mit uns herumschleppen, ganz schön, was sich da alles tun soll. Ob es so werden wird, das werden wir sehen, aber ich glaube, da können wir aus berufenem Munde vielleicht noch eine Meinung dazu bekommen. Wir haben hier Herrn Dr. Klaus Ilgner, der ist der Direktor und Geschäftsführer des Instituts für Rundfunktechnik, IRT.
In München.
In München, aber jetzt ist er bei uns hier in Berlin im Studio.
Es muss wohl auch sein, dass die Funkausstellung besucht wird. Das ist ja sicherlich die Hauptausstellung für Sie in Deutschland.
Es ist für uns eine sehr wichtige Ausstellung, um zu sehen, welche Trends im Moment aktuell sind. Wir sind auch dort mit einem kleinen Stand vertreten, auf dem wir aktuelle Forschungsergebnisse zeigen.
Mhm. Können wir ganz kurz unsere Meinung mal abklopfen? Also wir behaupten ja, da gibt es nichts viel Neues in diesem Jahr. Es ist alles schneller und schöner geworden, aber so grundsätzliches...
So richtig fundamental Neues würde ich jetzt auch nicht sehen auf der IFA. Es zeigt nur, wo Entwicklungstrends hingehen, wie sich technische Entwicklungen weiterentwickeln. Und das ist schon sehr interessant zu sehen.
Ja. Jetzt zu dem letzten Beitrag. Die machen da und wollen da was machen. Die wollen broadcasten. Und ich habe so als öffentlich-rechtlicher früherer Mensch gelernt, das ist ja gar nicht so einfach, wenn einer broadcasten will. Der muss ja da eine Lizenz haben. Haben die eine Lizenz für den Handy-TV?
Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr spannende Frage, denn genau genommen ist das DVB-SH-System, das von Alcatel-Lucent propagiert wird und vorgestellt wird, ein System, was zunächst mal von der Frequenzseite her im sogenannten IMT-2000-Band, also einem dem Mobilfunk zugewiesenen Band, betrieben werden soll. Und zwar dort in dem oberen Teil für den Satellitenbetrieb.
Das ist das sogenannte S-Band bei 2,1 bis 2,2 Gigahertz, also etwas unterhalb von dem ISM-Band, wo der ganze Kram mitläuft.
Bluetooth
und WLAN und Funkkameras und so weiter.
Genau. Mhm. So, und die wollen das aber doch machen. Und der hat ja auch von einer Lizenz gesprochen. Das ist aber wieder was anderes.
Ja, sie haben eine Lizenz für den Mobilfunkbetrieb.
Ja. Und jetzt wird auch eine neue Lizenz vergeben.
Es wird im Moment eine Lizenz in Deutschland vergeben für oder ist ausgeschrieben für Rundfunk im UHF-Band für das Thema DVB-H, also in einem Frequenzband, was deutlich darunter liegt und was das klassische Rundfunkband ist. Also wir sprechen hier in dem Bereich von 600 bis 800 Megahertz Größenordnung.
Und nochmal das Wort Broadcast. Ist das so ein bisschen strittig?
Für Rundfunk brauchen wir in Deutschland eine Lizenz.
Und er hat ja gesagt, das ist dann Rundfunk, was wir da machen mit dem UMTS.
Und das ist gerade die Diskussion, die eingesetzt hat in Deutschland, denn er benutzt eigentlich die Mobilfunk zugewiesene Frequenzen für ein terrestrisches Repeaternetz, auf dem er Rundfunk macht.
Raffiniert, und oder?
Sehr. Genau hingeguckt.
Ja.
Man kann sich auf die Seite, auf die Position stellen, ja, das sind ja die Mobilfunk zugewiesene Frequenzen, also Stichwort IMT-2000, UMTS. Und er benutzt die Frequenzen nur in einer geschickten Anordnung für die Versorgung der terrestrischen Sender und dann in einer anderen Struktur für die terrestrische Weiterverbreitung. Man kann natürlich sagen, die terrestrische Weiterverbreitung ist ein reines Rundfunknetz, weil es auch ohne Satellitenversorgung funktioniert, prinzipiell zumindest, und damit ist es ein Rundfunknetz.
Wer entscheidet denn wann, ob das gemacht werden darf oder nicht?
Dafür gibt es verschiedene Regulierungsinstanzen. Auf der einen Seite steht die ITU, die eben für die Satellitenversorgung und auch für die Mobilfunkvergaben europaweit zuständig ist, genau genommen sogar international. Und auf der anderen Seite stehen eben unsere nationale medienrechtliche Regulierung.
Nicht die Landesmedienanstalten, oder doch?
Letztendlich schon, ja.
Und die sind das so schön regional. Die sind ja gar nicht bundesnational. Das haben wir ja gemerkt. Wir haben nämlich eine Lizenz bestellt in Düsseldorf und hatten uns gesagt, ihr braucht keine Lizenz. Und wenn ihr wissen wollt, ob das rechtens ist, das kostet 20.000 Euro.
Mindestens,
weil wir ja alle zusammenkommen müssen, weil das Internet ist ja nicht mehr, er hat ja nichts mehr zu tun eigentlich mit der Landesmedienanstalt.
Na, wir haben in Deutschland jetzt eigentlich zwei sehr konkrete Beispiele, wo sich die Landesmedienanstalten relativ schnell zusammengetan haben und eine Position gefunden haben. Das erste ist das Thema DMB, was im Moment unter dem Begriff Watcher vermarktet wird und von der MFD betrieben wird, wo sich die Landesmedienanstalten sehr schnell auf eine einheitliche Ausschreibung verständigt haben. Und wir haben das Thema DVB-H. Auch dort haben die Landesmedienanstalten bundesweit einheitlich eine Ausschreibung oder sind zu einer einheitlichen Ausschreibung gekommen.
Lassen wir das Thema jetzt mal und gehen wir mal zu den Displays. Man sieht hier auf der Messe unglaublich schöne Displays und große, große Displays. Das macht ja eigentlich richtig Spaß, da hinzugucken.
Also ich muss von meiner Seite erstmal Kritik anbringen. Wenn man das so sieht, das sind bunte Bilder bis zum geht nicht mehr. Und die Bilder, die sind alle super gut. Und ich garantiere jeden, der sich so ein Display kauft und nach Hause schleppt, dass er vollkommen enttäuscht ist. Denn wenn er dann normales Fernsehwiedergabe macht und nicht DVB, nicht eine CD oder DVD einlegt in den Player, dann hat er ein, sehr bescheidenes Bild, muss ich mal sagen. Was uns hier da vorgeführt wird, das ist ja Augenwischerei.
Sagen wir so, wir müssen uns glaube ich, bei dem Thema etwas anders nähern. Oder? Denn die Displays werden kommen in den Markt aufgrund eines emotionalen Faktors. Wie Sie da sagen, es sind schöne Bilder, es ist toll, es ist emotional, möchte ich gerne haben. Das steht an erster Stelle. Das zweite Thema ist, wie kommt der Content auf das Display? Dort haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben angefangen vom DVD-Spieler, der in den Haushalten ist und die heute schon eigentlich sehr, sehr gute Qualität liefern. Dann haben wir das Thema HD-DVD oder Blu-ray-Disc mit den neuen Formaten. Da werden ja auch im Moment auf der IFA sehr stark ausgestellt und propagiert. Und dann haben wir das Thema Rundfunkversorgung, was sozusagen dann als danach kommt, wo man sagt, jetzt möchte ich aber darauf auch Fernsehen. Und an der Stelle müssen wir uns dann Gedanken machen, ja, wie kriegen wir jetzt ein schönes Bild drauf? Und die derzeitigen Ausstrahlungen sind teilweise dafür sehr gut geeignet. Teilweise haben die Öffentlich-Rechtlichen eine Qualitätsoffensive gestartet. Sie erhöhen also auf dem Satellitentransponder die Datenrate, damit die Qualität eben sehr gut wird, so dass auf den Displays auch adäquat ist. Und zum Dritten gibt es eben die Aussage, die ARD und ZDF werden HD auch ausstrahlen. Der Zeitraum, der jetzt anvisiert ist, 2010. Hier auf der IFA haben wir allerdings auch schon Testausstrahlung der ARD für als extra. Mhm.
Aber ja. Wolfgang, du hast ja versucht, da die Leute an den Ständen zu überreden, doch da mal eine Antenne anzuschließen.
Nee, das war nicht vorgesehen. Ihr habt da bestimmt einen DVB-T-Decoder drin, da braucht ihr doch nur einen Bleistift da reinzustecken, da geht das Ganze doch. Nein, da ist nichts drin. Und dann habt ihr da nicht eine Antenne, die man da reinstecken kann? Nein, das ist alles nicht vorgesehen. Auch kein einziger, die ich gefragt habe. Es ist klar, es würde auffallen.
Herr Dr. Ilkner, wissen Sie, wie hoch die Leistungsaufnahme von diesen riesen Displays ist? Denn er ist doch höher als die auch von den normalen Röhrenfernsehgeräten.
Man muss unterscheiden zwischen Plasma-Displays und LCD-Displays. Die Plasma-Displays haben aufgrund der Technologie eine relativ hohe Leistungsaufnahme.
Und die liegen über 400 Watt.
Ja, je nachdem. Also die zwischen 80, 520 Watt, je nachdem, welches Gerät Sie nehmen. Und die LCD-Displays, auch dort muss man natürlich gucken, welche Bildschirmgröße haben, welche Beleuchtungssystem dahinter benutzt wird. Liegen zwischen 150, 180 Watt. Mhm. Das heißt, im Bereich eigentlich auch von Röhrengeräten.
Wer gewohnt ist, den ganzen Tag Fernsehen zu gucken, merkt er dann am Monatsende an der Rechnung, die ihm erstellt wird.
Ja, die Plasmas heizen schön.
Ja, ja. Da kann man eine Heizung wieder einsparen. Ja,
ja, also ich glaube, die Einschätzung hat uns geholfen, dass diese komplizierten Sachen da ein bisschen zu verstehen. Und können Sie mit einem Satz sagen, was die internationale Funkausstellung dieses Jahr dem Zuschauer bringt? Kann er jetzt wirklich entscheiden, ich möchte dies oder jenes Gerät haben und ist das zukunftssicher?
Das ist hier die Wegweisung Richtung HD. Von den Displays her, es ist das Thema, dass wir die Displays in eine höhere Auflösung bekommen werden. Das ist das Thema, was irgendwo unter dem Begriff Full HD läuft. Wobei man aufpassen muss, dass der Konsument nicht irritiert wird auf der Vielzahl der verschiedenen Begrifflichkeiten. Letztendlich geht es um Dienst. Und das würde ich auch ganz gerne hier nochmal auch als Vertreter der Rundfunkanstalten sagen. Es geht um Dienst, es geht um Fernsehen und es geht um technische Qualität. Es geht aber nicht darum, dass wir uns irgendwelche Begrifflichkeiten unterhalten. Der Konsument soll ein gutes Bild bekommen. Und ich denke, das ist ein Thema, wovon sich der Konsument überzeugen kann, dass das möglich ist.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort im Grunde genommen. Vielen Dank. Wir empfinden das ja auch so. Wir wollen ja auch, dass die Technik besser wird. Und wir haben in unserer einen Generation ja schon wahnsinnig viel erlebt, was da passierte. Vielen Dank.
Dankeschön.
Damit war unser letztes Thema jetzt beendet. Wir sind am Ende der Sendung, aber wir sind noch nicht am Ende der IFA, sondern unsere Sondersendung, die wir eingeschoben haben heute, die ist zu Ende. Wir haben nächste Woche am Montag natürlich wieder IFA-Thema in der regulären Sendung und werden sehen, was wir Ihnen da noch berichten können. Ein Thema weiß ich schon, und zwar Wolfgang Back, das wird dich betreffen, aber da wirst du wieder neidisch sein.
Hä? Was?
Ja, mit deinem Club-Computer da, diesen Laptop, den du hast. Es gibt wieder neue, die noch besser sind, die noch mehr können, die noch mehr Lautsprecher haben.
Ja, ich weiß, die sind auch noch teurer.
Wirst du wieder jammern.
Aber es war schwerer Tobak heute, glaube ich. Ziemlich. Wir sind tief reingegangen in das, was auf uns zukommen wird. Aber es ist wichtig, dass man sowas macht, denn woanders erfährt man da wenig.
Ich muss Ihnen noch etwas erklären, da wir ja kein Bild haben. Wolfgang Back sitzt mir hier gegenüber in einem schwarzen T-Shirt. Vorn drauf auf der Brust ist das Computer Club 2 Logo. hinten, nee, am Kragen hat er auch nochmal das Logo drauf und hinten auf dem Rücken ist der Schriftzug und immer ein Bit übrig behalten.
Was heißt das?
Drunter steht in Klammern EBIB.
Ja, genau, richtig. Mhm. Und das hat ein Zuschauer für mich gemacht, dieses Hemd, und er hat gefragt, wie soll es denn sein? Und ich habe ihm dann nur geschrieben per E-Mail, mach ein X mehr rein. Mehr sage ich auch nicht. Die Fachleute wissen, was gemeint ist mit diesem X. So, und jetzt gehen die Daumen so langsam nach oben.
Meiner schnell.
Ja, und EBIB. Zickezack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.